Dacht, okay, also reden wir heute über das Kind, über das Thema, wir sind Kinder Gottes. Unser Stand in Jesus, was uns gehört und auch unsere Aufgaben und Pflichten. Wie ein paar Bibelverse, die ich vorlesen möchte. Wer mitlesen will, kann natürlich seine Bibel aufschlagen. Fängt an bei Epheser Brief, Kapitel 1, Verse 4 bis 5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Johannes 1, 11 und 12. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und aus dem 1. Johannesbrief 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. All diese Verse belegen ja eins, wir sind Kinder Gottes. Und mich fasziniert dieser erste Text aus dem Epheserbrief ganz besonders. Könnt ihr euch das vorstellen? Bevor es all das hier um uns herum gab, bevor es sowas wie ein Universum gab, wo sich die Wissenschaftler auch immer noch nicht vorstellen können, wie groß und unendlich das ist und wie das überhaupt entstanden sein soll, bevor all das überhaupt da war, vor Grundlegung der Welt, hat Gott uns schon auserwählt. Und dazu vorherbestimmt, dass wir seine Kinder sein sollen. Das finde ich gigantisch, unglaublich und nicht zu fassen. Und ich finde, einiges wird aus diesen Texten deutlich. Als erstes wird deutlich, dass wir nicht die Handelnden sind. Wir sagen ja immer so leicht und so schnell, ja, als ich Jesus gefunden habe, als ich Jesus angenommen habe. Ja, das ist richtig, wir haben Jesus irgendwann angenommen. Aber viel vorher hat er uns schon angenommen. Er hat uns auserwählt, dass wir seine Kinder sein sollen. Selbst wenn im Johannes 1, Vers 12 zum Beispiel steht, denen, die ihn aufnahmen, wie viele ihn aber aufnahmen, da könnte man denken, ja, das ist ja ein aktives Geschehen. Ich entscheide mich bewusst dafür. Aber wenn man dann den Vers 13 liest, aus Johannes 1, da steht, dass dieses Aufnehmen nichts ist, was wir selber gemacht haben. Ich lese nochmal Vers 12 und 13. Wie viel ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Also, nicht aufgrund unserer Abstammung, also aus dem Blut, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, also auch nicht durch unsere eigene Entscheidung, dass wir sagen, das wollen wir, sondern aus Gott geboren. Der Handelnde ist letztlich Gott. Wir haben nur unsere Zustimmung zu dem gegeben, was er schon letztlich beschlossen hat. Und das finde ich so spannend. Er hat alles dafür getan und ich möchte wetten, selbst das, dass wir unsere Zustimmung gegeben haben, hat er schon in uns vorbereitet. Er hat alles dafür getan, dass wir Kinder Gottes sein können. Und ich kann vor dieser unverdienten Gnade nur staunend stehen, denn wenn ich mich selber angucke, frage ich mich, hätte ich mich denn erwählt, wenn ich Gott wäre? Glaub nicht. Aber Gott sei Dank bin ich das nicht. Und zweitens, Gott hat uns erwählt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen. Das war aus dem Epheser Vers, Kapitel 1, Vers 4. Er hat uns vor Grundlegung der Welt erwähnt, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Hier liegt auch das Augenmerk nicht darauf, dass wir uns mächtig anstrengen. Nach dem Motto, du, pass auf, ich habe dich erwählt, du streng dich mal an, dass du schön heilig und untadelig vor mir bist. So, sondern das Augenmerk liegt auf Gottes Handeln. Wenn er uns erwählt hat, dann ist es seine Entscheidung gewesen. Dann ist es auch seine Verantwortung und Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir heilig und untadelig werden. Und ich finde, das ist eine befreiende Botschaft für alle, die sich so abmühen und anstrengen. Ich muss heilig sein, ich muss mir Sünden und schlechte Verhaltensweisen abtrainieren. Und ich merke bei sowas, als ich das immer wieder versucht habe, dachte ich so, oh, ist das anstrengend und irgendwie funktioniert das auch nicht so wirklich. Ich meine, wenn wir uns nicht gerade mit Händen und Füßen gegen Gott wehren, dass er an uns arbeiten will, sondern ihm zustimmen und uns hinhalten, dann sorgt er dafür, dass wir vor ihm heilig und untadelig werden, Stück für Stück. Unsere Pflicht als Kind Gottes in dieser Hinsicht ist, sich nicht auf dieser Erwählung auszuruhen nach dem Motto, ach, ich bin Kind Gottes, erwählt vor Grundlegung der Welt. Da kann ich ja tun, was ich will. Ich kann ein Leben führen, das egal ist, ob Gott das jetzt gut findet oder nicht, weil ich bin ja erwählt. Da kann ja nichts passieren. Das wäre völlig am Ziel vorbei. Wir sollen schon nach Heiligung streben und Gott darum bitten, dass er uns verändert. Er. Ein Kind Gottes zu sein, das von Anbeginn der Welt erwählt ist, berechtigt nicht zu einem Leben voller Sünde, nach dem Motto, kann ja nichts mehr schiefgehen. Und drittens wird aus diesen Texten klar, Gott hat uns erwählt. Warum? Warum hat Gott uns erwählt? Weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Das stand in diesem Vers 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Und das kann man nicht oft genug hören. Gott hat uns erwählt, weil er uns liebt. Jeder von uns kann sich sagen, Gott liebt mich. Er hat mich aus lauter Gnade errettet und erwählt, weil er mich liebt. Wir sind Kinder Gottes. Und er hat uns das Recht dazu gegeben, uns auch so zu nennen, weil wir zu ihm gehören. Aber diese Predigt soll nicht nur davon handeln, dass wir Kinder Gottes sind, sondern welche Folgen das für unser Leben hat, unsere Aufgaben, unsere Pflichten in Anführungsstrichen. Johannes, Evangelium Kapitel 13, Verse 34 bis 35 steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr und euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Zwei Kapitel weiter, Johannes 15, Verse 16 bis 17, sagt Jesus, da kommt die Erwählung wieder dazu. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wir alle hier sind Kinder Gottes. Wir sind eine Familie, wir sind alles Geschwister. Ich erzähle euch nichts Neues. Ist altbekannt. Ich wette, wenn ich irgendwie nachts bei euch am Bett stehen und euch wachrütteln würde, irgendwie 2:30 zu so einer völlig absurden Zeit, und fragen würde, wer ist eure geistliche Familie? Ihr könntet mir sicher sagen, ihr würdet antworten, dass die Leute, die zu Jesus gehören, eure Geschwister sind und insbesondere die Leute hier im Christushaus. Im Grunde also kalter Kaffee. Ihr braucht euch übrigens keine Sorgen zu machen. Zu der Zeit, 2:30 schlafe ich auch noch. Ich komme nicht, um euch wach zu rütteln. Aber ich glaube, es ist euch präsent und ich hoffe, es ist euch präsent, dass wir Familie sind. Zurück zu der Aussage, wir sind Geschwister, weil wir alle Kinder Gottes sind. Wir haben alle den gleichen Vater, unseren Vater im Himmel. Und Jesus hat seinen Jüngern, die ja auch Kinder Gottes waren, sozusagen die ersten Kinder Gottes im Neuen Testament, das Liebesgebot gegeben in Johannes 13. Wenn das eine Selbstverständlichkeit gewesen wäre unter den Leuten, die mit Jesus 2 Jahre circa zusammen waren, die ihn live erlebt haben, die jederzeit Gemeinschaft mit ihm hatten, wenn das eine Selbstverständlichkeit gewesen wäre, dann hätte er es ihnen sicherlich nicht sagen müssen. Wenn die Jünger sich gegenseitig immer geliebt hätten, dann wäre das überflüssig. Aber ich darf euch mal kurz erinnern, welche unterschiedliche Charaktere unter den Jüngern waren. Matthäus, was war der? Ein Zöllner, ein sogenannter Kollaborateur mit der römischen Besatzungsmacht. Der hat was gemacht, was alle Juden völlig widerlich fanden. Er hat mit den Römern paktiert, mit den Heiden und hat seinen Landsleuten dann auch noch Geld abgeknöpft. Wahrscheinlich auch viel zu viel, mehr als er durfte. Und auf der anderen Seite ein Zelot. Wisst ihr, was ein Zelot ist? Ein jüdischer Guerillakämpfer, ein Freiheitskämpfer, der die Römer bekämpft hat. Im Grunde also 2 völlig unterschiedliche Extreme. 2 Extreme, wie man sie sich gar nicht wirklich vorstellen kann, weil sie sind total gegensätzlich. Ich stelle mir das ungefähr so harmonisch vor, als wenn man früher Erich Honecker und Helmut Kohl mitten im Kalten Krieg zusammen in ein Zimmer gesperrt hätte und gesagt hätte, nun seid mal lieb zueinander. Kann sich jeder vorstellen, dass das nicht besonders gut funktioniert hätte. Oder denkt mal an die 2 Jünger, die als Jesus in einem Ort in Samarien abgelehnt wurde, zu ihm gingen und sagen, Herr, lass doch, dass wir Feuer vom Himmel fallen lassen können. Sympathische Leute, oder? Wirklich. Ja, wenn die das machen in so einer Situation, wie verhalten die sich untereinander denn im Streit? Oder als sie sich alle in den Klotten hatten, hey, ich bin aber der Größte. Glaub mal, Jesus hat mir heute sowas von zugelächelt und mich umarmt. Ist doch klar, ich bin der Größte. Nee, ich aber. Nein, ich viel mehr. Die haben sich die Köpfe eingehauen verbal. Der Rangstreit der Jünger. Konfliktstoff zum Streiten gab es genug. Von daher war es aus Jesu Sicht wirklich angebracht, sie zur Liebe zu ermahnen. Und wenn es bei denen nötig war, wie viel mehr bei uns. Schaut euch mal eure Geschwister genau an. Wenn ich mich in meiner Gemeinde umschaue, da entdecke ich genug Konfliktstoff. Dinge, die mich an anderen stören. Und ich vermute, die finden solche Dinge auch an mir. Da sind Leute dabei, echt, die würde ich mir niemals als Freunde aussuchen. Aber es sind meine Geschwister. Es ist wie in einer Familie. Kannst dir die Leute auch nicht aussuchen. Die sind einfach da. Du würdest ja auch manchmal denken, ach, muss das sein? Ist aber so. Ist deine Familie. Und genau das ist es. Wir Kinder Gottes, wir sind Familie. Und Jesus sagt auch ganz klar, wie er möchte, dass Familie aussieht, Familie Gottes. Kinder des großen Vaters im Himmel. Er hat uns schließlich erwählt und er macht keine Fehler. Er hat uns zusammengestellt. Er hat sich was dabei gedacht. Und damit das funktioniert, hat er gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Mir fallen immer wieder Familien besonders auf, wo man den Eindruck hat, dass die wirklich gut miteinander umgehen. Die Ehepartner miteinander, die Kinder mit ihren Eltern, die Eltern mit den Kindern. Das ist für mich immer so ein positiver Hingucker. Wo ich denke, boah, da passt das, da kommt was rüber. Das hat eine Ausstrahlungskraft, das fasziniert. Und wie ist das erst, wenn Menschen, die Gott nicht kennen, erleben würden, wenn Gemeinde so miteinander umgeht, wie Jesus das möchte, dass wir einander wirklich lieben, aufrichtig. Es geht hier nicht darum, einander freundlich und respektvoll zu behandeln. das ist nur die Vorstufe der Vorstufe zur Liebe. Ich meine, dort steht ja nicht: ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander freundlich die Hand gebt und ein paar nette Worte wechselt. Macht euch Folgendes klar, und ich tue es auch: wir sind Kinder Gottes. Wir sind folglich geliebt. Gott hat uns erwählt aus lauter Liebe. Wir gehören dem König. Wir sind Königskinder. Das ist sicher für manche schwer, das auf sich selber zu beziehen und anzuwenden. Ich bin erwählt. Ich bin Kind Gottes. Ich bin ein Königskind. Gott hat mich erwählt, weil er mich lieb hat. Aber es kommt noch heftiger. Denn dein Gegenüber, der zum Beispiel, versetzt euch mal in dieses Beispiel rein, dein Gegenüber, der während der Predigt dauernd immer irgendwelche Bonbons lutscht und dabei schmatzt, was dich wirklich, wirklich stört. Oder die Person in der Reihe links vor dir, die pünktlich zu Beginn des Lobpreises jedes Mal, aber auch wirklich jedes Mal anfängt, in ihrer Handtasche zu wühlen. Jeden Sonntag. Seit Monaten. Sie sind auch Kinder Gottes. Und auch wenn ihr das schrullig vorkommen mag, dass Gott ausgerechnet die erwählt hat. Was meinst du, was andere denken? Und wie schrullig denen das vorkommen mag, dass Gott ausgerechnet dich erwählt hat? Was meinst du, wie schrullig das manche Leute finden, dass Gott ausgerechnet mich hier vorne hinstellt und ausgerechnet ich predige? Aber Gott findet das gar nicht schrullig. Und wir sollen einander lieben. Wir Geschwister mit unseren Ecken und Kanten, die wir alle haben, die wir an uns und anderen seltsam, merkwürdig oder schrullig finden. Warum sollen wir einander lieben? Weil er uns geliebt hat. Seit wann? Seit wann hat Gott uns geliebt? Hä? Vor Anbeginn der Zeit. Da gab es uns noch gar nicht. Bevor dieses Universum entstanden ist, hat er schon beschlossen, uns zu lieben und zu erwählen, wie ich das ja schon im ersten Teil dieser Predigt ausgeführt habe. Und daraus folgt für mich: weil Gott mich schon geliebt hat, bevor es mich gab, er mich noch immer liebt. Darum muss ich meine Geschwister und die Leute um mich herum nicht lieben aus meiner Kraft und Liebe. Gott liebt mich so sehr, er gibt mir nicht nur so ein bisschen von seiner Liebe ab. Gott liebt verschwenderisch. Verschwenderisch. Wenn ich mir klar mache, wer ich bin, hört das mal für euch ganz bewusst. Ich bin ein geliebtes Gotteskind, das vom Vater erwählt wurde. Na, wer wird heute Nacht von dem Wort erwählt träumen, so oft wie ihr es gehört habt? Ich bin ein Gotteskind, das vom Vater erwählt wurde. Dann kann ich daran meinen Wert in Gottes Augen ablesen und abmessen, wie sehr er mich liebt. Ich habe jeden Grund, mich von oben bis unten geliebt zu fühlen. Vorausgesetzt, ich schenke diesen Aussagen in der Bibel über meine Gotteskindschaft Glauben. Und genau dazu möchte ich euch heute herausfordern, dem zu glauben, auch wenn nötig, gegen eure Erfahrung, gegen eure Vorprägung, gegen irgendwelche falschen Elternbilder, die ihr erlebt habt oder was auch immer an Verletzung da ist, notfalls gegen eure Gefühle. Nehmt das mal für bare Münze, was Gott über dich sagt. Du bist ein geliebtes Gotteskind, erwählt vor Anbeginn der Welt aus lauter Liebe. Und wenn dies seine Wirkung entfaltet, dann kann ich auch den Typen neben mir lieben, der während der Predigt immer geräuschvoll den Bonbon schmatzt, oder die Person, die dauernd im Lobpreis in ihrer Handtasche wühlt. Denn dann habe ich selber von der Liebe Gottes eine so tiefe Gewissheit, dass ich aus dem Überfluss abgeben kann. Und aus dem Überfluss abgeben heißt auch: mir fehlt nichts, wenn ich was davon abgebe. Ich habe nicht zu wenig. Ihr kennt den Spruch: Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es weitergibt. Ich finde ja, ihr kennt doch bestimmt aus manchen Predigten oder irgendwelchen Klischeebildern irgendwelcher Gottesdienste diese: dreht euch mal zu eurem Nachbarn um und sagt ihm Spiele. Ich finde die eigentlich ziemlich gruselig, aber ich mache das heute mal. Dreht euch mal zu eurem Nachbarn um und sagt ihm, du bist ein geliebtes, erwähltes Kind Gottes. Sprecht euch das mal zu. Eure Fantasie bemühen. Malt euch das vor Augen. Stellt euch eine Gemeinde vor. Eine Gemeinde, die das. Ich sehe das. Stellt euch eine Gemeinde vor, die das, was ihr euch gegenseitig gerade zugesprochen hat, verinnerlicht hat. Jeder und jede weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und jeder und jede weiß, die anderen sind auch geliebte Kinder Gottes. Welcher Umgang herrscht dort? Liebevoller Umgang. Wirkliches Anteilnehmen. Echtes Zuhören. Echte Unterstützung. Echte Vergebung. Schöne Vorstellung? Dann stellt euch eure Gemeinde mal so vor. Das Ziel ist erreichbar. Ihr müsst nur für bare Münze nehmen, dass ihr erwählte und geliebte Kinder Gottes seid. Und nicht nur ihr selbst, sondern auch eure Nachbarn, links und rechts von euch, alle, die in diesem Raum sind. Und wie würde eine solche Gemeinde auf Leute wirken, die Gott nicht kennen? Ihr wisst, was die Motten machen, wenn irgendwo im Dunkeln Licht an ist. Die schwirren um dieses Licht herum, weil es hochattraktiv für sie ist. Genauso ist es auch für die Leute, die Gott nicht kennen, wenn sie sehen, wie Gemeinde Jesu einander liebt und wie auch sie in diese Liebe mit einbezogen werden. Dessen bin ich mir sicher. Amen. Ich möchte noch